New Balance recently announced the addition of All-American Cooper Flagg to the NB family, joining Cameron Brink and an elite player roster in the brand's mission of growing the game with the next generation of athletes. In part of New Balance's ongoing commitment to supporting athletes off the court, the Boston-based brand plans to work with Cooper on community initiatives in his home state of Maine. To shop the two-way V5, Hesse Low V2, and all New Balance basketball products, visit newbalance.com today.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger. For thousands of appetizing ingredients that inspire countless mouthwatering meals. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week, and up to $1 off per gallon at the pump with points. So you can get big flavors and big savings. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Tobias Escher analysiert die Europameisterschaft 2024.
Irgendwie hatte es sehr viel von Finalstimmung, was wir da gestern Abend erleben durften. Mit Spanien gegen Deutschland wartete im EM-Viertelfinale die bisher spannendste Begegnung und es sollte ein Spiel werden, das wir noch lange in Erinnerung behalten. Ja, und Tobias Escher und ich, wir quatschen jetzt drüber, damit erstmal einen schönen guten Morgen dir.
Ja, guten Morgen dir auch.
Wir wollen hier keine Rekorde aufstellen, so viel kann ich schon mal sagen, aber ich habe das Gefühl, es könnte eine lange Folge werden. So viel war in diesem Duell verpackt. Deutschland gegen Spanien, wir hatten auch ein paar Tage, um uns darauf vorzubereiten. Was war so vor dem Spiel deine Gefühlslage? Wie hast du dich auf dieses Spiel, wie hast du auf das Spiel geblickt?
Ja, meine Gefühlslage war sehr voller Vorfreude, weil es sind die beiden Teams gewesen, die im Verlauf des Turniers die besten Leistungen gezeigt haben. Wir haben die Spanier, die gegen wirklich nicht zu unterschätzende Gegner in der Gruppenphase sehr, sehr überzeugende Siege geholt haben. Dann eine richtige Gala im Achtelfinale, die aus ihrem alten Tiki-Taka-Stil nochmal so ein bisschen was Neues gemacht haben. Mehr Flügellastigkeit, mehr Tempo. Und auf der anderen Seite eine deutsche Mannschaft, die ja auch aufstrebt ist, die ja auch bei diesem Heimturnier nochmal gezeigt hat, dass sie die vergangenen Monate und Jahre ein Stück weit abgeschüttelt hat, die zu neuer Stärke gefunden hat, viele interessante Spieler im Kader hat. Zwei technisch hochwertige Mannschaften, da habe ich mich schon drauf gefreut, auf den Anpfiff des Spiels.
Deutschland erlebte schon bittere Niederlagen gegen Spanien bei Europameisterschaften, gerade an 2012 erinnern wir uns da ungern zurück. Ja, und wie sich Deutschland darauf vorbereitet hat, also wir haben ein paar Bilder gesehen, da hat ums Trainingsgelände, um den Platz waren so hohe Mauern noch aufgezogen, die ganzen, die sich annähern, die wurden sofort weggeschickt, also bei Deutschland wirklich ganz intensiv, ganz geheim, weil du dich natürlich auf so ein Spiel nochmal anders vorbereitest als jetzt gegen den Schweiz oder Dänemark.
Ja, gerade auch, weil du ja weißt, dass heutzutage im modernen Fußball überall die Scouts lauern, dass dann natürlich auch die Spanier dann wahrscheinlich jemanden ins deutsche Trainingscamp geschickt haben. Die Deutschen haben bestimmt auch jemanden ins spanische Trainingscamp geschickt, um nochmal die letzten Vorbereitungen zu checken, ob da noch irgendeine spannende Idee ist. Und wie wir dann ja auch spätestens bei der Startelf gemerkt haben, hat ja Nagelsmann sich was Neues überlegt, von dem er vielleicht auch vorher nicht unbedingt wollte, dass die Spanier es schon ein oder zwei Tage vor dem Anpfiff erfahren.
Da kommen wir gleich zuerst nochmal zu einem Ausblick, was dieses Spiel auch für Spanien bedeutet. Es ist eine Mannschaft, die sich in diesem Jahrtausend schon als das Maß der Dinge beweisen konnte, jetzt aber auch schon eine längere Zeit wieder auf einen Triumph wartet. Auch ganz lustiger Fakt, sie konnten noch nie gegen einen Gastgeber gewinnen bei einer WM und EM vorher. Das ist natürlich dann immer schwierig, gegen so eine Serie zu spielen. Aber sind diese Spanier in der besten Verfassung seit langem und ist das jetzt wieder so eine Generation, wo mal alles zusammenpasst?
Ja, die Spanier haben ja so eine ähnliche Entwicklung durchgemacht, auch wie die deutsche Nationalmannschaft. Auf den Triumph vor jetzt mittlerweile 15, 16 Jahren folgte dann so ein bisschen der tiefe Absturz. Das ging ja schon bei der WM 2014 los und danach waren die Turniere auch meistens nicht gut, so ein bisschen mit ein paar Ausnahmen, aber sie haben dann nicht mehr diese Höhe erreicht, die sie dann früher gehabt haben. Und diese Mannschaft ist jetzt zum ersten Mal wieder so eine Mannschaft, bei der du richtig spürst, die kann um den Sieg mitspielen. Da gibt es diesmal auch nicht, wie bei den letzten Turnieren, interne Querelen. Kein Streit um den Trainer, kein gar nichts, sondern das ist eine Mannschaft, die motiviert ist. Und ich finde, Morata hat das ja auch sehr deutlich auch nochmal im Interviews klargestellt. Er brennt darauf halt, jetzt auch mal was zu gewinnen mit dieser Mannschaft. Und da sind halt viele Spieler dabei, die noch nichts gewonnen haben. Und dementsprechend ist da auch eine große Lust auf das Gewinnen, die sich entwickelt hat in den letzten 10 Jahren nach all den Niederlagen.
Wenn wir das gegenüberstellen, Taktik und Einsatz und Leidenschaft, was wird denn davon mehr entscheiden in so einem Spiel?
Beides. Also je weiter du natürlich in so einem Turnier kommst, desto unwahrscheinlicher ist es, dass du als Trainer dann noch eine völlig neue Variante auspackst. Da ist dann irgendwann auch alles bekannt, was der Gegner macht. Das ist nicht wie beim ersten Spiel, wo noch viele Fragezeichen sind. Gerade ja die spanische Mannschaft hat sich ja komplett mit einer Elf eingespielt und da weißt du dann natürlich sehr klar, was kommt und dann musst du dich so ein bisschen darauf vorbereiten. Womit ich nicht sagen will, dass Taktik unwichtig ist dann. Das werden wir jetzt ja auch gleich noch in aller epischen Breite diskutieren. Da gab es viel taktisch zu entschlüsseln in diesem Spiel. Aber klar, irgendwann im Turnierverlauf kommen dann auch solche Sachen wie Nervosität dazu. Eine Niederlage ist einfach in einem Viertelfinale was ganz anderes als im zweiten Vorrundengruppenspiel. Da müssen wir uns, glaube ich, nichts vormachen. Und dementsprechend ist natürlich auch das Niveau so ein bisschen von eher technischen Fehlern dann geprägt und von Einsatz in den Zweikämpfen, als das vielleicht dann beim Spiel Deutschland gegen Ungarn der Fall war.
Beide Komponenten hat die spanische Nationalmannschaft auf jeden Fall vorzuweisen. Es ist die gleiche Startaufstellung wie auch schon zuletzt gegen Georgien. Luis de la Fuente an der Seitenlinie, eine Mannschaft, wir sagen schon, mit unglaublich viel Qualität, die zusammenpasst. Wenn du ein paar Worte finden müsstest, um diese Mannschaft zu beschreiben, ist das wirklich komplett moderner Fußball oder ist es auch viel Tradition, die da bei Spanien mitspielt?
Also Spanien hat ja eine Tradition, die sie in den letzten 20 Jahren entwickelt haben. Sie haben ja wirklich diese Blaupause des Football Total, die erst von Cruyff nach Barcelona kam und dann von Guardiola weitergeführt wurde. Die haben sie wirklich auf den ganzen Verband übertragen. Und alle Spieler lernen halt dieses 4-3-3, das sie spielen, schon in den Jugendtagen kennen. Dementsprechend ist das ein ganz klares System, was über Jahre und Jahrzehnte verfolgt wurde. Gleichzeitig diese Mannschaft aber nicht mehr nur Tiki-Taka. Also man sieht das auch schon bei den Ballbesitzwerten. Sie hatten in keinem Spiel bis zum Georgien-Spiel über 60% Ballbesitz. Sie hatten auch gegen Kroatien sogar weniger Ballbesitz als der Gegner. Sie sind deutlich direkter und sie sind auch noch deutlich stärker darauf ausgerichtet, dass ihre Außenspieler in 1-gegen-1-Situationen geschickt werden, dass die ins Dribbling gehen können, dass die was kreieren. Also das ist nicht mehr nur dieses Ball hin und her schieben, wie wir das aus der Vergangenheit kennen. Da gibt es auch sehr viele neue Elemente.
Neues Element, du sagst es gut, finden wir auch bei der deutschen Nationalmannschaft mit Emre Can, der im Mittelfeld starten darf für Robert Andrich. Vorne klärt sich auch die Frage, ob es Sané oder Witzi Nase vorn haben werden. Was sagst du zu dieser Aufstellung? Ist es wirklich mit Can so eine große Überraschung oder was hat sich dann Nagelsmann dabei gedacht, was man dann vielleicht auch im Spiel sofort erkennen kann?
Also mich hat das sehr überrascht, muss ich gestehen. Es gab einige offene Fragen vor diesem Spiel, Raum oder Mittelstädt zum Beispiel, da hatte Raum zuletzt die Nase vorne, okay. Da auf der zweite Frage Sané oder Wirtz, da hatte jetzt Sané die Nase vorne, okay. Aber Can war für mich gar keine Frage, ich habe halt wirklich gedacht, André spielt da. Und Nagelsmann hat das dann aber auch im Interview dann sehr eloquent, wie er nun mal ist, begründet und gesagt, Can ist unser schnellster Verteidiger, Can bringt da viel Tempo mit, viel Zweikampfstärke auch mit im zentralen Mittelfeld. Und soll dann eben, wenn ein Ruiz zum Beispiel, Fabian Ruiz nach vorne rückt, den auch mit dem mitgehen können, auch das Tempo aufnehmen können. Also da war ganz klar die Idee, mehr Tempo in das Mittelfeld zu bringen.
Kurz noch zu Tah und Schlotterbeck. Ist es da wenig verwunderlich, dass da wieder rochiert wird? Vielleicht Tah einfach mit diesem Ticken mehr Erfahrung und Robustheit, Diszipliniertheit, die ihm da den Vorteil verschafft hat?
Ja, also ich glaube, gerade in der Viererkette und gerade in der Innenverteidigung möchtest du ja eingespielte Duos oder auch eine eingespielte Kette sehen. Und klar hat Schlotterbeck jetzt dann auch mit Rüdiger eine gute Figur gemacht, aber es war natürlich Dänemark auch nochmal eine andere Hausnummer. Und wenn du dann einen Tah hast, der auch aus so einer starken Saison kommt, der ja auch bei dieser EM überzeugt hat. Also es ist ja nicht so, dass er rausrotiert wurde, weil er schlecht war, sondern er hatte halt die Gelbsperre. Dementsprechend kann ich das vollkommen verstehen, dass Tah da wieder reingerückt ist.
Ich glaube, die Anspannung vor dem Spiel war wirklich gigantisch. Also wir meinten ja schon, das hat was von einem Finale gehabt. Und ja, alle waren sehr gebannt. Eine Frage, die ich mir vor dem Spiel noch gestellt hatte, auch in vielerlei Hinsicht diskutiert. Welche Mannschaft würde denn mehr Ballbesitz sammeln? Und ob das abschließend dieser Fakt war, vielleicht ein Kriterium dafür, wer einfach das bessere Spiel macht?
Ja, weil beide Mannschaften ja auch ein bisschen was einen Ballbesitz brauchen. Also beide Mannschaften sind nicht 100% überzeugend, wenn sie nur tief stehen und den Gegner kommen lassen, sondern sie brauchen ja auch Ballbesitzphasen, um was zu kreieren, aber auch um den Gegner nach hinten zu drücken ein Stück weit. Also dass sie nicht immer nur verteidigen, gegen den Ball spielen und so weiter. Also da ist, glaube ich, das wichtig, ist ja auch, glaube ich, die ausgeglichenste Statistik in diesem Spiel. Also da hat keiner jetzt im Verlauf des Spiels, es gab immer so Phasen, wo dann die eine ein bisschen mehr Phase, wo die andere ein bisschen mehr hatte. Aber grundsätzlich hatten beide Teams immer wieder Phasen drin, in denen sie auch den Ball und den Gegner haben laufen lassen.
Letzte Worte noch vorm Spiel. So, wenn wir über Raumaufteilung, Zuteilung, Pressingzonen nachdenken, ist es auch von der Vorbereitung für beide Teams das anspruchsvollste Spiel seit langer Zeit, wo du einfach gefühlt drei Ordner füllen musst an Vorbereitung und Ideen, wie du irgendwie auf das Spiel auch reagieren kannst.
Ja, vor allen Dingen, weil bei diesem Spiel ja nicht nur taktische Detailfragen dann entscheidend sind. Da musst du natürlich dich sehr, sehr enorm vorbereiten, auch auf die individuellen Stärken der Spieler. Aber es ist ja auch strategische Fragen, die da entscheidend sind. Wenn Deutschland gegen Schottland oder gegen Ungarn spielt, dann ist klar, der Gegner steht in der Fünferkette. Deutschland hat 60-70% Ballbesitz. Da ist die Ausgangslage sehr viel klarer. Und bei diesem Spiel Deutschland gegen Spanien, du hast es ja vorher schon angedeutet, da ist ja überhaupt gar nicht klar gewesen, wer hat jetzt mehr von dem Ball. Es war jetzt auch nicht klar, wird Spanien dieses furiose Pressing aus der Vorrunde auspacken und wirklich komplett durchziehen oder werden sie auch Phasen haben, wo sie sich zurückziehen? Jetzt wissen wir im Nachhinein, ja, sie hatten Phasen, in denen sie sich zurückgezogen sind und ja, sie haben sich nicht vom Pressing locken lassen, aber das weißt du ja vor dem Spiel nicht. Dementsprechend musst du dann immer viel mehr Wenns und Abers und Könntes und Würdes vorbereiten, als du es tun musst, wenn du gegen den Straight Forward in Schottland spielst, wo du weißt, die spielen im 5-4-1, die stehen auch noch im 5-4-1 in der 80. Minute, wenn es 0-0 steht. Da ist die Aufgabe eine ganz, ganz klare vorgegebene.
Gehen wir rein in den Spielfilm Viertelfinale. Das Spiel geht hitzig los und natürlich ist beiden auch ja diese Bedeutung des Duells anzumerken. Es wird erstmals ein bisschen hitzig mit Petri, der schon mal neuer prüfen kann. Danach kommt Spanien auch schon mal wieder fix in den Strafraum. Also die Südeuropäer schon darauf bedacht, sich früh Chancen zu suchen und das klappt auch zu Beginn ganz gut.
Also sie haben auf jeden Fall mit dem höheren Pressing begonnen. Sie haben halt sofort ihre Spieler hochgeschoben. Cucurella ist sehr, sehr weit vorgeschoben direkt, haben da direkt versucht zu attackieren, haben auch keinen Gefangenen gemacht. Das war so ein bisschen, Deutschland hat so ein bisschen reinfinden müssen. Wobei ich jetzt auch in der Anfangsviertelstunde, muss man ehrlich sagen, ist eigentlich nicht viel passiert, weil von der Anfangsviertelstunde waren, glaube ich, gefühlt 10 Minuten Unterbrechung, weil es dann ja erstmal die großen Verletzungspausen gab. Dementsprechend ja so leichte Vorteile von Spanien, aber fand ich jetzt noch nicht so dramatisch.
Wir haben einen Großeinsatz gegen Petri. Ich glaube, das können wir abkürzen mit der Frage. Wenn das nicht das erste Foul des Spiels ist, gibt es wohl in jedem Fall Gelb. Ich weiß nicht, was sich Taylor dabei gedacht hat, das nochmal durchzuwinken.
Ja, das ist eigentlich Gelb. Also ist auch natürlich dann glücklich für den gesamten Spielverlauf, wenn dein Sechser, der auch im Mann gegen Mann spielen muss, viel in der ersten Minute Gelb sieht, ist blöd. Und wenn man dann auch später guckt, dass Groß ja dann noch eine andere sehr, also auch eine ganz klares taktisches Foul zieht, gelbe Karte, das könnte er dann nachher nicht ziehen. Also das ist dann wieder so ein Würde, könnte, hätte. Aber das war eine Fehlentscheidung, muss man ganz klar sagen, da muss Groß für Gelb sehen.
Leider schaltet das Petri auch recht früh aus. Er kann nicht mehr weitermachen. Natürlich ein auch genialer Spieler, ein Fixpunkt in der Offensive. Mit Olmo haben wir dann seinen frühen Ersatz. Du hattest es auch schon mal gesagt, es ist so der Super-Joker bei den Spaniern. Diese beiden Spieler etwas im Vergleich. Was ändert sich dann früh bei der spanischen Mannschaft?
Ja, Olmo ist ja noch ein bisschen der tororientiertere Spieler. Petri ist ja noch jemand, der dann in den Zwischenlinien sich sehr viel aufhält, der auch sehr viel kurze, knackige Dribblings macht, für seine Mitspieler was kreiert. Sehr, sehr wichtiger Verbindungsspieler auch, also gerade für das spanische Spiel, damit die Flügel mit dem Zentrum verbinden können. Das kann Olmo nicht ganz so gut. Also Olmo ist dann nicht so dieser Spieler, der mit einem Kontakt dann perfekt weiterleitet und dann das Spiel verbindet. Ist dann aber ein bisschen wuchtiger, nochmal im Pressing. Und auch im Spiel nach vorne. Also mit Olmo, fand ich, hatten sie dann sehr häufiger deutlich ein 4-2-3-1 gespielt. Wohingegen mit Petri ist dann eher ein zweiter Achter, dann spielst du eher ein 4-3-3. Das macht schon einen kleinen, aber feinen Unterschied. Und sagen wir mal so, es war aus deutscher Sicht, so zynisch es klingen mag, nicht das Schlechteste, dass Petri so früh ausgefallen ist. Zumindest jetzt erstmal für die Dynamik des Spiels, auch wenn Olmo dann natürlich später sehr, sehr entscheidend wird, an beiden Toren beteiligt. Aber er wäre wahrscheinlich sowieso eingewechselt worden. Aber ich glaube, die Spanier hätten gut daran getan, in der ersten Halbzeit diesen Verbindungsspieler Petri zu haben.
Ja, gerade einfach, weil das ein Akteur ist, den wir ja unglaublich gerne spielen sehen wollen in so einem Duell. Die Bälle sind auf beiden Seiten relativ schnell weg, auch wenn die Südeuropäer zu Beginn etwas mehr drängen. Das haben wir ja schon kurz angerissen, die ersten paar Minuten. Groß lässt sich im Spielaufbau vielleicht nur ein paar Situationen, aber mal zwischen Tah und Rüdiger fallen. Das ist ja noch anders, als wir es gesehen haben, wo er dann eher links sich den Ball holt. Hier auch bewusst, dass er quasi mehr Optionen hat auf links und rechts, weil du einfach diese Diagonalbälle wie in der Vorrunde kaum so gut spielen kannst?
Ja, also das war sehr auffällig, dass Groß sich fast gar nicht hat auf diesen halblinken Raum fallen lassen, sondern immer wieder zentral gegangen ist. Wahrscheinlich auch, um die spanischen spanische Defensive so ein bisschen dann damit zu sprengen und dann auch dafür zu sorgen, dass die Spanier eben nicht da rausrücken können und dass die Spanier eben nicht auf den Seiten und Halbräumen Pressing-Auslöser haben, sondern eben, er konnte sehr gut aus der Tiefe dann agieren, ist dann auch häufig von Morata gar nicht angegangen worden. Also das war schon dann ein Schachzug, der sehr, sehr gewollt und auch sehr, sehr geplant aussah.
Nächstes heftiges Einsteigen, diesmal von Rüdiger, der sieht dann gelb und die Freischussgelegenheit, ja, die kann Jamal nicht ganz verwerten und dann wagt sich Deutschland mal etwas mehr nach vorne, gerade über links, und das Muster ist oft gleich, finde ich, also ein Offensivspieler kommt dann kurz, lässt abprallen und gerade Musiala oder Raum überlaufen dann in Folge, auch das mit viel Plan, und bei Spaniern, die immer wieder rausrücken und die mitverfolgen, natürlich eine Option, dir Räume zu kreieren.
Ja, das war deutlich zu merken, dass die deutsche Mannschaft es geplant hat, die Spanier ins Pressing zu locken. Gündogan hat teilweise sehr, sehr tief gespielt, war dann auf einer Höhe mit Andrich. Also da wirklich dann versucht rauszulocken, dann die Ablage, wenn du über die erste Linie rüberspielst. Du hast es gerade schon sehr, sehr gut beschrieben. Und dann häufig halt die vorrückenden Außenverteidiger, die dann eben den Platz auf den Flügel hatten und dann da abgehen konnten. Fand ich von der Idee her okay und von der Ausführung war es dann auch okay, wobei, du hast ja schon gesagt, es gab viele Ungenauigkeiten in dem Spiel. Also das war das bisschen, was mich so als Technik- und Taktikfanatik enttäuscht hat, dass es in dieser Hinsicht nicht das beste Spiel war. Aber diese Flügelattacken waren dann leider auch nicht so effektiv von Deutschland, weil Raum ist dann in die Grundlinie gezogen und dann war da meist nichts. Also dann entweder kam die Flanke nicht oder es war nicht genug Strafraumpräsenz da. Havertz hatte dann ja, glaube ich, seinen einen Kopfball, den er da setzen kann. Aber ansonsten ist da eben aus diesen Läufen von Raum, die er 2-3 Mal hatte in den ersten 20 Minuten, ist leider nichts kreiert und ist auch nichts entstanden. Das konnte Spanien auch so gewissermaßen ein Stück weit zulassen.
Die spanische Raumaufteilung, also defensiv, das ist ja genau das, was wir gerade meinen, dass sie die Flügel mal offener lassen, eher das Zentrum absichern wollen. Dafür auch im Mittelfeld, wenn sie eigentlich den Ball haben, viel übers Zentrum kommen wollen und dann erst die Breite suchen, wenn sie Jamal und Williams auf den Flügeln finden. Also vielleicht wie so ein umgekehrter Tannenbaum, kann man sich das vorstellen. Gerade auch richtig, dass Spanien um den Strafraum rumkommen will, ob jetzt links, rechts oder zentral, aber du eben genau so einen Halbkreis quasi formen willst, von der du aus aktiv werden kannst.
Ja, auch ein bisschen von der deutschen Mannschaft provoziert, muss man sagen, weil die deutsche Mannschaft sehr aktiv auf den Flügeln verteidigt hat. Das hat mich positiv überrascht. Die deutsche Mannschaft ist ja da sehr weit rausgeschoben. Gerade Kimmich war sehr, sehr häufig in einer sehr hohen Position gegen Cucurella. Also Sané ist ins Pressing gegangen auf den Innenverteidiger. Kimmich geht weiter, stört dann Cucurella und Rüdiger muss ganz weit durchschieben und Williams zu decken. Das ist sehr, sehr riskant gewesen, aber das hat auch, finde ich, ganz gut funktioniert. Das hat Spanien dann zu langen Bällen verleitet, das hat Spanien dann in diese Tannenbaumstruktur, du hast es gerade sehr, sehr schön beschrieben, gezwungen, und das hat dann nicht ganz so, die haben nicht so ganz diese Dominanz erzeugt. Aber, und da sind wir jetzt wieder bei deiner schönen Tannenbaumstruktur, was Spanien dann nach einiger Zeit sehr, sehr schlau gemacht hat, ist die Außenspieler in die Mitte ziehen, ein Stück weit einfach. Super einfacher Trick, wenn der Gegner auch gerade mannorientiert ist, weil Can und Kroos sind häufig rausgerückt dann auch im Pressing. Williams in den Raum dahinter ist 2-3 Mal richtig gut frei geworden. Und den zweiten guten Trick, den sie gemacht haben, das war dann Laporte, der, finde ich, ein wahnsinnig gutes Spiel gemacht hat. Also der hat mir wirklich, wirklich richtig gut gefallen. Und der ist immer wieder einfach angedribbelt. Der hat einfach mit Ball genommen und ist ins Mittelfeld reingelaufen. Und das ist dann natürlich auch, wenn Can Ruiz deckt, wenn Kroos auf der anderen Seite dann Olmo verfolgt oder auch Rodri rausrückt, dann ist da einfach niemand da, der den Innenverteidiger aufnehmen kann. Und wenn halt dann Can da rausrückt, wie er es 2-3 Mal getan hat, wird Brian Ruiz frei und sie haben wieder Fabian Ruiz frei und sie haben wieder ein bisschen Wiese vor der Fläche.
Nicht, dass wir davon Überforderung sprechen für die deutsche Mannschaft, wenn du Personal hast auf Position, weil du das so mannorientiert spielst, die sich dann eben dort nicht so oft wiederfinden, einen Can auf außen, einen Kimmich dann in der Mitte, Sané auch, aber dass du natürlich da nicht so in diese Abläufe kommst defensiv, wo wir auch gemerkt haben, wenn so ein Schnittstellenpass kommt, müssen sie sich erstmal kurz sortieren, wer jetzt eigentlich da ja die Orientierung, die Manndeckung übernimmt.
Genau, ja, das ist dann auch natürlich so ein Problem, wenn natürlich ein Kimmich weit rausrückt und dann erstmal vorne steht und dann ist aber die erste Pressinglinie überspielt, weil Williams im Halbraum den Ball bekommt, dann muss er erstmal ja wieder zurücklaufen, dann muss er erstmal wieder den Kontakt zu Rüdiger herstellen, die müssen da dann eine richtige Kette bilden, das dauert. Und dann gab es halt zwei, drei Situationen, du hast ja schon beschrieben, wo dann Spanien eben den Steckpass zwischen Rüdiger und Kimmich durchspielen konnte, weil da einfach die Orientierung nicht da war. Gleichzeitig gab es aber auch dann andere Situationen wiederum, wo Kimmich sehr früh dann wieder zurückgegangen ist, nachdem das halt zwei, dreimal nicht geklappt hat und dann auch sehr weit eingerückt ist, um diesen Raum zu schließen. Und dann war plötzlich Sané so eine Art fünfter Verteidiger da auf rechts. Mhm. Das, finde ich, hat auch nicht gut geklappt, weil Sané so gut wie jedes 1-gegen-1-Duell gegen Williams verloren hat und sich da halt dann auch teilweise sehr, sehr einfach hat abkochen lassen. Also da hat dann Spanien, finde ich, so nach einiger Zeit wirklich ein paar Ideen und ein paar Wege entwickelt, auch wenn sie selber auch wieder, sind wir wieder beim Thema Taktik weg, Technik her, auch wenn sie da selber viele Fehler gemacht haben. Aber ich finde, die haben dann langsam diese Mittel und Wege gefunden, wie sie die deutsche Mannschaft in dieser ungewohnten Ordnung, ungewohnten Ausstellung auch ärgern können.
Genau, diese Präzision fehlt noch. Wir hatten schon kurz angerissen, die Havertz-Chance, eigentlich eine sehr gute Gelegenheit. Und wir sind uns sicher, andere Spieler im Kader hätten den vielleicht auch reingeköpft. Also ja, ist in dieser Situation dann so gewesen. Anderer Punkt, die Standards, wo wir solche tollen Teams haben, wo wir eigentlich sagen können, die Standards sind auf beiden Seiten total mau. Da sind mit die schlechtesten Teams in diesem Turnier die ganze Zeit gewesen. Wird nicht rosig, aber man sieht zumindest, wenn zwei relativ schlechte Standardteams aufeinander treffen, macht das auch kein Gutes daraus.
Ja, Spanien hat immerhin zwei Tore nach Standards schon geschossen bei diesem Turnier. So miserabel finde ich die gar nicht. Aber Deutschland ist in dem Punkt natürlich nicht gut. Und in dem Spiel war auch Spanien nicht gut. Ist natürlich auch ein bisschen blöd für beide Mannschaften dann jeweils, weil sie ja auch sich gegenseitig viel auf den Flügel gedrängt haben. Und dann entstehen da halt dann Freistöße oder es entstehen Eckbälle, weil du an die Grundlinie durchkommst, eine Ecke rausholst. Dann musst du es auch ein bisschen besser ausnutzen. Also das ist wirklich so ein Kritikpunkt, den habe ich ja auch hier schon in diesem Format schon zigmal gebracht. Die deutschen Standards, die sind mir entweder zu ungenau oder zu verkopft. Dann gibt es halt irgendwelche Varianten an 16er-Eck, wo dann jemand Volley nehmen muss, die halt einfach sau selten reingehen. Ich bin da immer der Meinung, mach dir zwei, drei simple Varianten, mit denen du einen Spieler einfach am vorderen 5-Meter-Raum frei bekommst. Und wenn du halt auch nur drei Spieler da parkst und guckst, dass du dann guten Ball hinhebst, das ist halt häufig effektiver als irgendeine, wir ziehen dann fünf Leute raus und spielen dann den Ball an den langen Pfosten. Wirklich zwei Drittel aller Tore nach Ecken fallen durch Bälle auf den kurzen Pfosten, wo dann einfach sich jemand im Kopfball durchsetzt. Und das war mir dann bei diesem Turnier insgesamt viel zu verspielt und zu verkopft und zu ungenau, was die deutsche Mannschaft bei Standards angestellt hat.
In Folge sehen dann Raum und Lenormand die nächsten gelben Karten. Auch natürlich schwierig in so einem Spiel als Defensivspieler dann früh verwarnt zu sein. Wollen wir mal darüber reden, wie es Deutschland macht, wenn Spanien sortiert ist. Also mit Tempo haben sie es schon ein, zwei Mal lösen können. Wenn sie wirklich Ballbesitz sammeln, groß sich mal ein bisschen öffnen kann. Was sind dann da die Ansätze gegen den wirklich ja disziplinierten spanischen Block?
Ja, also wir haben es schon ein bisschen gesagt, so versuchen in die Zwischenlinienräume reinzukommen, auch der Versuch Spanien in die Mitte zu locken. Ich fand auch, Musiala hat eine sehr hohe Rolle gespielt dann teilweise, der war sehr wenig zu sehen, was aber auch ein bisschen daran lag, dass er viel Tiefe geben musste. Also da war auch immer wieder der Versuch, die Tiefe zu attackieren, immer versuchen, in die Tiefe zu kommen. Aber am ehesten, muss man sagen, kamen die Durchbrüche auf außen. Wenn man es wirklich geschafft hat, Jamal und Williams zu überspielen, die auch defensiv im 1 gegen 1 nicht die stärksten sind und dann 1 gegen 1 Situationen auf dem Flügel zu provozieren, das waren die besten Situationen. In der zweiten Halbzeit gab es dann zum Beispiel so eine Chance, ohne da jetzt vorgreifen zu wollen, aber das war ein super simpler Angriff einfach. Deutschland spielt auf den Rechtsverteidiger, sofort dann startet Havertz hinter die Abwehr und sofort kommt die Flanke. Super simpler Angriff, aber funktioniert gegen so eine spanische Mannschaft, die eben darauf ausgerichtet ist, auf den Flügeln im 1 gegen 1 zu verteidigen. Wenn du da einmal hinterkommst, dann hast du da viel Platz. Und muss auch sagen, Deutschland hat in dem Spiel auch also 33 Flanken geschlagen. Klar, mit Verlängerung und Aufholjagd ist das jetzt nicht ein neuer Rekordwert, aber es ist schon für eine deutsche Mannschaft, die eigentlich maximal Füllkrug im Strafraum hat, ist das schon sehr, sehr viel.
Im Gegenpressing versuchen ist die EM-Sieger von 2012 mit so zwei Spielern vorne. Das konnte man immer mal gut sehen. Ist jetzt auch nicht der ganz größte Druck, aber natürlich schon unangenehm, weswegen es einfach zu solchen Unpräzisionen kommt. Schöne Neuerfindung. dass die Bälle mal wechseln und dass das Mittelfeld nicht so wirklich bespielt werden kann. Dann gibt's aber mal eines der Erfolgsrezepte, was für die deutsche Mannschaft sehr gut geklappt hat in diesem Turnier. Und das sind solche langen Bälle. Gerade wenn sie aus Rüdigers Fuß kommen, dann in den Lauf von Havertz, der Lenormand ein bisschen abschüttelt und dann die gute Gelegenheit nicht vollenden kann. Also auch hier weiter das Rezept, wenn du schon nicht so gut übers Mittelfeld kommst, einfach mal nach vorne hauen das Ding.
Ja, genau, das ist ja auch ein deutsches Rezept. Das haben sie auch häufig genutzt und das ist ja auch etwas, was Nagelsmann in den Pressekonferenzen immer wieder gefordert hat. Wir müssen die Tiefe bespielen, wir müssen den Gegner nach hinten drücken und das haben sie mit Spanien dann auch getan.
Auf der anderen Seite diese Flügelzange, die Spanien immer wieder versucht einzusetzen. Yamal und Williams. Nun ein paar Worte dazu, was das für unglaublich gute Kicker sind in einem Alter. Ja gut, weiß nicht mehr, was ich da gemacht habe mit 16. Also nicht auf diesem Niveau Fußball gespielt, kann man sagen. Und die sind natürlich einfach cool anzuschauen.
Ja, Nico Williams darfst du ja auch nicht unterschätzen, weil im Alle so über Yamal reden, aber auch Nico Williams ist erst 21 und ist wirklich noch nicht am Ende seiner Entwicklung. Und die Spanier, die spielen auch viel mehr über links, also die spielen viel mehr über Nico Williams, was aber dann Lamine Yamal noch so ein bisschen effektiver sogar macht, weil er selten an den Ball kommt und der Gegner dann eher nicht so durchschiebt, weil er dann vielleicht schon ein bisschen auf die andere Seite eingerichtet ist. Und Yamal hat in diesem Spiel weniger Aktionen gehabt als Williams, aber die effektiveren. Also er hat dann auch gegen Raum sehr gut ausgesehen, den auch ein, zwei Mal wirklich nass gemacht und dann eben nicht an die Grundlinie gegangen, sondern Richtung Zentrum und da dann die Kombination gesucht. Also diese Flügelzange ist eine enorme Waffe der Spanier.
Wir machen einen kleinen Sprung. Sané, was mir immer wieder auffällt, das ist dann kurz vor der Halbzeit, der macht gut nach hinten mit, ist zumindest da. Ja, das passt alles, auch wenn die Intensität natürlich nicht ganz so ist wie bei einem Defensivspieler. Aber dann kommst du schwierig in diese Umschaltbewegung. Und da gibt's eine Szene mit Havertz, der gar nicht weiß, wen er irgendwie anspielen soll, weil er auch mit der Vorderste ist, kurz vor der Mittellinie, und bringt dann so einen Rückpass, den das spanische Mittelfeld aufnimmt. Olmo versucht dann etwas zu behasset aus der Distanz. Aber wenn du eben nicht in diese Umschaltsituation kommst, dann einfach das Tempo rausnehmen, weil das ist, glaube ich, alles besser als irgendwie so ein komischer Rückpass oder ein langer Ball, was wir auch immer mal gesehen haben, den keiner erreichen kann.
Ja, das hat die deutsche Mannschaft irgendwann besser gemacht. Das hat die spanische Mannschaft auch ein paar Mal nicht gut gemacht, weil du gerade in solchen Spielen gegen den Gegner, der ja auch über Tempo verfügt, natürlich nicht den Gegenkonter fangen möchtest. Ich glaube, das ist ja dann eine große Waffe, wenn du einen Konter verschenkst und dann offen stehst und den Gegner Gas geben kann. Wo du jetzt aber gerade schon Sané erwähnst, ich fand, das war auch kein gutes Spiel von Sané. Er hat am Anfang versucht, ein paar Mal hochzupressen, hat sich dann sehr weit hinten reindrängen lassen, häufig ja auch dann neben Kimmich gespielt, was dann aber so tief war, dass er im Konter nicht mehr nützlich war. Also er konnte gar nicht schnell genug sein, weil Cucurella ist ja auch super schnell und er hätte ja eigentlich in der Startposition im Konter schon vor Cucurella sein müssen. Er war halt immer hinter Cucurella und war dann überhaupt keine Waffe über rechts. Wir haben ja alle guten Angriffe in der ersten Halbzeit eigentlich über links eingeleitet. Das ist eigentlich nicht vorgesehen gewesen, glaube ich, wenn deine eine Seite Sané und Kimmich hat und deine andere Seite eigentlich nur Raum, weil Musiala ja auch eher zentral ist. Ich bin da mal wirklich in deiner Meinung interessiert, weil ich fand, die Personalentscheidung, die Nagelsmann treffen musste, hat er eigentlich alle nicht richtig getroffen. Das ist so immer leicht zu sagen, wenn wir im Nachhinein wissen, wie es ausgegangen ist, wenn wir im Nachhinein die erste Halbzeit schon kennen. Aber Sané hat nicht keine Wirkung gehabt auf das Spiel. Can fand ich auch nicht gut. Also Can hat zwar gegen den Ball gearbeitet, hatte auch dann natürlich das Tempo mitbekommen, aber war im Ballbesitz nicht präsent. Er war häufig versteckt und wenn er nicht versteckt war, dann ist er zu nah rangekommen an den Ball. Also es ist ja bekannt, dass Can im Ballbesitz nicht der beste Spieler ist. Und gerade in der Rolle unter Druck, das ist nicht seine Rolle. Das war auch keine Entscheidung, die uns weitergebracht hat. Bei Raum kannst du auch diskutieren, da kommen wir dann in Halbzeit 2 dazu, weil er natürlich dann durch die frühe gelbe Karte nicht mehr den Pass auf Olmo verteidigen kann, wie man ihn vielleicht verteidigen müsste. Auch da kannst du diskutieren, ob, weil Mittelstädt danach einfach ein gutes Spiel gemacht hat, als eingewechselt wurde, ob da auch ein Fehler gemacht wurde. Aber auf jeden Fall diese beiden Entscheidungen, Can und Sané, die ja auch sehr früh vom Bundestrainer korrigiert wurden, fand ich nicht richtig. Fand ich nicht richtig und habe ich auch schon gerade Can vor dem Spiel gedacht, das ist eine Kopfgeburt. Das ist mir zu verkopft jetzt für ein Viertelfinale Europameisterschaft.
Ja, ist natürlich sehr schwierig. Also ich glaube, es ist allen klar, dass du nicht mit derselben Startelf in jedes Spiel des Turniers gehen kannst. Da reichen die Kräfte auch nicht. Ich denke, im Hinterkopf hatte Nagelsmann sicherlich, dass es ein langes Spiel werden kann. Die meisten deutschen Partien waren dann eben außer Schweiz zur 70. Minute entschieden. Du konntest Kräfte sparen. Und zumindest also bei Leroy Sané und Wirtz war mir das am meisten klar, dass eben dieser Spieler, der dann zur zweiten Halbzeit kommt, einfach mehr Power haben soll als die spanische Defensive. Was ja bei Wirtz, glaube ich, gut funktioniert hat. Ich weiß nicht, ob er diesen Impact gehabt hätte, wäre er von Anfang an auf dem Feld. Vielleicht hätte Sané dann in der zweiten Halbzeit auch etwas besser funktioniert. Das heißt, dass du ein paar Spieler opfern musst, um erstmal mit einem Unentschieden in die zweite Halbzeit zu kommen, in die Schlussphase zu kommen, wo du dann wirklich Power reinbringen kannst. Und wenn du halt einen Can früh reinnimmst und dann einen Andrich in der zweiten Halbzeit, dass du weniger Qualitätsabfall insgesamt hast, aber du natürlich erstmal über diese Halbzeit kommen musst. Und wenn Nagelsmann sich sagt, hey, mit einem Sané, mit einem Can sind wir mit 0-0 in der Pause, dann ist das vielleicht auch okay so. Und dann sind die Wirtz und die Andrichs sind frisch. Ist eine Idee, aber natürlich, wenn du einfach von vornherein genau deinen Stiefel runterspielst und vielleicht diese Spieler hast, die in den Positionen das Beste draus machen, wie vor allem mit Wirtz, dann gehst du schon mit 1-0 in die Pause und dann ist es ein ganz anderes Spiel. Es ist viel Konjunktiv jetzt am Ende dabei und zumindest auch bei Tah, okay, Schlotterbeck, auch das kann man jetzt nicht sagen, wer hätte den Zweikampf gewonnen, aber es ist sehr tricky und Can ist einfach ein Experiment, wo du sagen musst, dass auf dieser Ebene, in diesem Moment, ich glaube, einfach nicht die richtige Entscheidung.
Ja. Also, das ist gut, du hast ein sehr gutes Argument gebracht, das finde ich auch eigentlich, muss ich dir eigentlich zustimmen, weil dieses Sané-Wirtz-Argument, da war ja auch völlig klar, dass auf dieser Seite jemand kommen muss, der auch viel im Pressing arbeiten muss, der trotzdem nach hinten arbeiten muss. Das ist einfach eine große Laufaufgabe. Und da war ja klar, dass keiner von den beiden das durchspielen wird. Und dann ist eigentlich egal, ob du das so rum anfängst und dann andersrum wechselst oder so rum. Sané wäre ja dann sowieso in der 60. spätestens für Wirtz gekommen. Hast du ja recht, sind wir ehrlich. Und dann ist es vielleicht besser so als andersrum. Mit dem Schadenwechsel bin ich doch ein bisschen kritischer, weil eben dieses Argument, was da zählt, okay, ist ein langes Turnier, zählt für Andrich, finde ich, nicht so richtig. Mhm. Der hätte eigentlich, glaube ich, genug Kraft noch gehabt, um das auch über 90 Minuten zu machen. Und du hast ja auch dann so eine Wechseloption einfach verbaut, die du vielleicht später hättest noch gebrauchen können. Also du hast da einfach diese, du hättest ja vielleicht noch einen anderen Typ Sechser dann für Andrich bringen können. Beim Stande von 0-1. Oder du hättest eben dann noch andere Akzente setzen können, aber du hast dann einfach schon zur Halbzeitpause einen deiner Wechsel aufgebraucht für ein Experiment, was du als Trainer natürlich eingegangen bist. Kann schiefgehen, ist jetzt auch nicht das größte Drama, aber da muss halt, wenn man jetzt als DFB am Ende des Turniers sich zusammensetzt und sagt, was ist schiefgelaufen. Und das ist dann das zweite Thema, und das müsste ich jetzt noch einmal mir wahrscheinlich im Detail recherchieren, aber es gibt wahrscheinlich wenige Teams, die Europa- oder Weltmeister geworden sind, die in der zentralen Achse an so einem späten Zeitpunkt des Turniers noch eine Startelfänderung vorgenommen haben. Also 2014, okay, da ist dann ja Lahm irgendwann auf Rechtsverteidiger gewechselt und hat dann nicht mehr im Zentrum gespielt. Sowas zum Beispiel. Aber dass du jetzt einen Andrich durch einen Schaden austauschst, das machen Europa und Weltmeister eigentlich nicht. Weil die zentrale Achse ist, glaube ich, das, wo sich jeder darauf einigen kann. Die brauchst du, wenn du ein Turnier gewinnen willst. Dementsprechend sehe ich diesen Schadeneinwechslung kritisch, aber um jetzt den Bundestrainer auch wieder zu loben und das nicht zu groß zu machen, weil er stand ja nur 0-0 zur Pause, er hat es ja dann auch korrigiert sehr schnell. Also er ist dann nicht auf diesem Hügel gestorben, wie man die Engländer so schön sagen. Es war jetzt nicht, dass er das dann bis zum Mittel und Ende durchgezogen hat, sondern er hat gemerkt, shit, Schaden, Sané, da lag ich ja komplett falsch und hat das sofort zur Halbzeit korrigiert. Also da ein Lob an den Bundestrainer.
Sehr interessanter Punkt auf jeden Fall. Vielleicht nochmal was zu recherchieren, ob es das bei einer Mannschaft schon mal gab, aber natürlich muss eigentlich genau dieses Mittelfeld ein Prunkstück sein und ein Spieler, kann man jetzt auch wieder Worte verlieren, der quasi gar nicht nominiert war für diese Mannschaft, jetzt da reinzubringen in diese Rolle. Naja gut, steht auf einem anderen Blatt Papier. Wir sind in der Halbzeit, leichte Feldvorteile für Deutschland, Spanien, ein paar mehr Abschlüsse, richtig gefährlich wurde noch nichts, unter 0,3x Goals auf beiden Seiten. Hier nur kurz die Frage, um jetzt auch in die zweite Halbzeit zu gehen, wer kann denn länger mit einem Unentschieden leben?
Ich glaube, das können beide Mannschaften, so blöd es klingt. Ich glaube, das ist einfach ein Spiel, bei dem ja auch beiden anzumerken war, wie hoch der Respekt vor dem Gegner war. Also das war ja auch deutlich zu merken, dass beide Teams im Pressing nicht das letzte Risiko gegangen sind, wie sie es bereits in diesem Turnier getan haben, dass sie auch dann im Zweifelsfall sehr hart in die Zweikämpfe gegangen sind, also härter, als man das diesen Teams eigentlich zugetraut hätte. Das zeigt ja so einen gewissen Respekt vor dem Gegner. Und ich glaube, auch beide Teams waren erstmal froh, dass es 0-0 steht und dass sie kein Gegentor gefangen haben.
Vielleicht kommt bei De La Fuente dieser Gedanke nicht so auf, weil ich glaube, er hat seiner Mannschaft schon gesagt, wir probieren es jetzt mal ein bisschen mehr. Da noch fürs Protokoll, Nacho Fernandes ersetzt den vorbelasteten Lenormand.
New Balance recently announced the addition of All-American Cooper Flagg to the NB family, joining Cameron Brink and an elite player roster in the brand's mission of growing the game with the next generation of athletes. In part of New Balance's ongoing commitment to supporting athletes off the court, the Boston-based brand plans to work with Cooper on community initiatives in his home state of Maine. To shop the two-way V5, Hesse Low V2, and all New Balance basketball products, visit newbalance.com today.
At Kroger Pharmacy, care is making it easy to get vaccinated. Care is helping you stay protected from flu, COVID, and RSV. Seasonal vaccines are available 7 days a week with evening hours. Care is giving you a shot at staying healthy this season. Walk in whenever is best and get multiple vaccines in one visit at your local Kroger Pharmacy. So come and get the protection you need while protecting those around you. Kroger Health, a world of care is in store.
Visit Kroger.com/vaccines for more. Restrictions and exclusions apply. See site for details. At Kroger Pharmacy, care is making it easy to get vaccinated. Care is helping you stay protected from flu, COVID, and RSV. Seasonal vaccines are available 7 days a week with evening hours. Care is giving you a shot at staying healthy this season. Walk in whenever is best and get multiple vaccines in one visit at your local Kroger Pharmacy. So come and get the protection you need while protecting those around you. Kroger Health, a world of care, is in store. Visit Kroger.com/vaccines for more. Restrictions and exclusions apply. See site for details.
Ja, die Spanier sind dann etwas aktiver, haben schon mal eine Riesengelegenheit mit Morata, der sich da ja, gegen Tah gut durchsetzen kann und der wirklich diese große Möglichkeit liegen lässt. Es dauert allerdings nicht lange, dass von derselben Seite wieder die Chance entsteht und Spanien zum 1:0 kommt. Nimm uns da kurz mit an die Hand, wie ist das Tor gefallen?
Ja, also einfach auch eigentlich ein ganz simpler Angriff und das war auch eine ganz simple Änderung der Spanier, fand ich, dass sie dann deutlich stärker die rechte Seite auch mit einbezogen haben, Cabarals Position so ein bisschen angepasst haben, damit sie da auch besser reinkommen, damit sie auch Jamal häufiger an den Ballbesitz bekommen. Und dann ist es eine sehr simple Situation, Jamal geht ins 1 gegen 1 gegen Raum, der den Pass in die Mitte nicht ordentlich verhindert, wahrscheinlich auch, weil er eben gelb vorbelastet ist und da dann wirklich kein Foul riskieren möchte. Und im Zentrum ist Andrich noch nicht ganz auf der Höhe nach seiner Einwechslung, nimmt dann den Weg zu spät, weil ich glaube, den Schuss kannst du auch blocken, wenn du einfach nur einen Schritt früher antizipierst und dann merkst, okay, ich muss dem Ball entgegengehen. Aber um das Lob da auszuschütten, das ist so ein typischer Olmo-Laufweg. Das ist das, was ich an Olmo liebe. Der hat eine unfassbare Intelligenz im Strafraum. Eigentlich, ich finde, Olmo ist immer als Zehner sehr häufig verschenkt, weil eigentlich finde ich den am besten so als falsche Neun oder so ein Stück, wo er mitspielen kann, aber wo du auch seine Fähigkeiten im Strafraum einbringst. Weil wie er da aus dem Rückraum erkennt, dass da der Raum ist und da dann aber mit Vollspeed reingeht und dann auch mit Vollspeed diesen Schuss unten so reinsetzt, dass Neuer ihn nicht halten kann, das ist schon großes Kino. Das ist nicht selbstverständlich. Das war kein einfaches Tor. Das hat er sehr, sehr gut gemacht.
Wenn ihr euch an das Tor der Deutschen gegen Schottland zurückerinnern könnt, das war von Wirtz ein ganz, ganz ähnliches Ding. Da hatten wir es mit einem Laufweg, den Gündogan Musiala vorher einleiten und die Spieler wegziehen. Jetzt ist es aber wirklich so, dass Olmo aus diesem Lauf kommt und viel zu viel Platz hat. Mit einem Andrich, wir sagen schon, ja, der rückt schon nach hinten. Aber hätte da auch ein Mittelfeldspieler Olmo einfach noch ein bisschen besser begleiten müssen?
Ich weiß nicht, ob ein Mittelfeldspieler das begleiten muss. Gibt viele Trainer, die sagen, wenn wir im Strafraum sind, spielen wir Mann gegen Mann und dann muss da eigentlich dann ein Mann sein, der eben dieses Mann gegen Mann-Duell aufnimmt. Du kannst dann aber auch so eine Strafraumverteidigung im Raum aufbauen, finde ich. Das Problem ist, das hast du ja gerade schon angedeutet, es gibt eigentlich keinen Grund für die Abwehr so tief zu stehen, weil halt niemand die Tiefe im Strafraum attackiert. Ich habe die Szene jetzt nicht ganz vor Augen, aber ich glaube, da ist dann niemand mehr so richtig vor dem Ball und das ist niemand, der, wo du sagen musst, wir müssen jetzt hier mit drei Mann das so blockieren. Und im Zweifelsfall musst du den Schussweg auch immer so blockieren, dass du den Weg zum Tor auflässt. Das klingt immer so ein bisschen kontrovers, ein bisschen seltsam, aber wenn ich jetzt so stehe, dann will ich, dass der Schuss entweder neben das Tor geht oder auf den Torhüter. Aber nicht ins Toreck. Und da ist dann auch irgendwas schiefgelaufen. Ich kann das jetzt nicht genau sagen, wer dann wo nicht stand, wo er hätte sein sollen. Und das ist dann auch wieder jetzt so ein hätte, würde, könnte. Aber vielleicht ein Andrich, der nicht erst seit 5 Minuten am Feld ist, sondern eine Halbzeit schon drin hat, ist dann den Schritt vielleicht schneller drin, ist dann den Schnitt nach vorne und dann hat es auch mit der Fußspitze am Ball dran.
Kommt auch mit auf unsere Konjunktivliste, wenn wir uns sagen, ja, hätte es die Chance 2 Minuten vorher nicht gegeben. Also das ist ja bei diesem Tor wieder dasselbe Muster. Morata bindet Tah. Der sagt sich vielleicht, hey, Robert, komm ein bisschen mit zurück, wenn Morata den Ball bekommt, dass wir uns zu zweit um ihn kümmern können im Fall der Fälle. Vielleicht ist es genauso eine Ansage gewesen oder Andrich wollte diesen Weg mitgehen. Können wir jetzt nichts ganz sagen.
Andrich wäre auch nicht da gewesen.
Ja. Ja, aber so generell, also gut, dann auf der anderen Seite, dass die Spanier das dann auch nutzen. Jetzt kommt eben nicht der Pass zu Morata, weil jetzt genau ist eben dieser Olmo frei. Der Laufweg kam vorher nicht, das ist dann gut angepasst. Auf, wie gesagt, viel ja.
Ja, das wäre, wie viel hätte, würde, könnte, und können wir auch nochmal bei Raum einsteigen, weil das ist eigentlich der Passweg, den Raum schließen muss. Also da kann er dann, finde ich, auch den Flügel offen lassen und da kann er auch dann dem Jamal so ein bisschen mehr Flügel anbieten und dann sagen, okay, diesen Pass, der darf jetzt nicht geschehen. Aber wie gesagt, das ist jetzt auch auf höchstem Niveau und dann auch sehr schnell die ganze Szene. Da müssen wir aufpassen, dass wir dann nicht so Sessel-Schlaumeier sind, was wir sowieso sind, aber noch mehr, als wir sowieso schon sind.
Wir machen auf jeden Fall weiter, genauso stürmisch, wie die deutsche Nationalmannschaft dann antworten will. Ich hatte gleich schon die Vermutung, ein spanischer Treffer wird das deutsche Team besser machen, weil wir es gesagt haben, Deutschland braucht auch Ballbesitz, um einfach gut zu spielen. Das hast du gemerkt und um uns jetzt nicht bei jeder Gelegenheit aufzuhalten, es kommen die Chancen, es kommen die Gelegenheiten, es kommt natürlich auch der Wille, jetzt das Tor zu schießen, ist ja klar.
Ja, und ich fand dann auch Nagelsmanns Reaktion gut. Also Nagelsmann hat ja dann auch sehr schnell reagiert. 5 Minuten später kamen dann die Wechsel. Also da hat man dann deutlich gemerkt, okay, jetzt soll was anderes passieren. Füllkrug kam rein, vorne drin für Gündogan. Hat mich etwas überrascht, aber schon ein richtiger Wechsel da, dann den Stürmer zu bringen. Havertz aus tieferer Position, der aber trotzdem noch in den Strafraum gehen kann, dass du da 2 Waffen im Strafraum hast. Und Mittelstädt für Raum, was ich auch keine schlechte Wahl fand. Weil Mittelstädt hat gar nicht so offensiv gespielt wie Raum zuvor, war dann eher in der Absicherung mit als Hilfe, aber das hat auf der anderen Seite Kimmich total befreit, der wirklich nach vorne gestürmt ist, Wirtz dadurch auch näher zum Tor gekommen, also Wirtz hat dann nicht hinten aushelfen müssen, wie Sané das getan hat, sondern ist dann sehr weit vorne gewesen. Und Rüdiger ist auch sehr weit aufgerückt, war häufig auch auf dem Flügel mit zur Hilfe. Also da hat dann Deutschland sich so sehr stark nach rechts gekippt. Und Mittelstädt hat das aber auf links sehr gut balanciert. Das ist ja was er enorm gut kann, wo er enorm intelligent ist, zu sehen, wo ist das Spiel gerade, wie muss ich es balancieren. Und nicht halt, Raum ist dann eher, okay, ich stürme jetzt nach vorne, weil das mache ich immer. Und Mittelstädt aber nein, ich guck mal jetzt, okay, ich bleibe jetzt hinten. Und so hatten wir mehr Spieler vorne, also wir hatten dann 6 Spieler häufig, die angegriffen haben und 4, die abgesichert haben, aber die 4 hinten haben noch gut genug abgesichert, dass dann eben nicht eine spanische Konterwucht ins Spiel kam.
Genau, das ist ja dann auch der entscheidende Faktor. Die Konterstärke der Spanier ist auch bekannt, auch gegen Georgien hat das schon wunderbar funktioniert, aber das würde ich sagen, wurde gut eingestempft. Noch eine kurze andere Zahl vorher. Vor Füllkrugs Einwechslung wurden 6 Flanken geschlagen. Du meinst es schon, 33 sind es am Ende. Das heißt, in diesem Abstand, es kam viel rein, da kommen wir auch gleich noch zu. Jetzt nochmal wieder der Schritt zu den Spaniern, die sich natürlich jetzt denken können, ja, passt, alles ist super nach Plan. Wir nutzen unsere Gelegenheit nach vorne, spielen ein paar Konter. Und die Fixpunkte, Fabian Ruiz und Rodri nochmal kurz aufgefasst. Spieler, die, glaube ich, auch dir sehr gut gefallen von ihrer Spielweise her, die im gesamten Spiel auf insgesamt 18 Ballverluste kommen, also mit Fehlpässen und Dribblings, wie auch immer, zusammen. Das ist natürlich eine enorm gute Zahl. Und das sind die, die wahrscheinlich in dieser Phase auch die Kontrolle behalten müssen im spanischen Spiel.
Ja, gerade dass Rodri halt der Spieler war, den Spanien häufig in den Ballbesitz bekommen hat, hat sich auch sehr weit fallen lassen in diesem Spiel, war da sehr präsent auch im Aufbau. Den hat Deutschland nicht zu fassen bekommen. Das war, glaube ich, ganz wichtig für das spanische Spiel. Und Fabian Ruiz, der war jetzt weniger gefragt als Verbindungsspieler und hat dann gerade in der zweiten Halbzeit, ich habe, glaube ich, keinen offensiven Akzent von ihm jetzt in Erinnerung bewusst, sondern er war dann wirklich als 2. Sechser neben Rodri, um eben das Mittelfeld zu schließen. Und da hat er dann auch seine defensiven Fähigkeiten mitgebracht. Wenn es okay ist für dich, würde ich einmal kurz dann aber auf die spanischen Wechsel eingehen. Du hast es ja gerade schon so angedeutet, weil dann relativ schnell auch Jamal ausgewechselt wird. Ich weiß nicht, ob der irgendwas hatte oder ob der irgendwie verletzt war, aber wirkte auf mich nicht so. Ferran Torres kam dann auch, ein schneller Spieler, aber eben nicht so ganz dieser 1-gegen-1-Spieler. Und ich fand dann auch diese spanischen Wechsel, die haben nicht geholfen, sagen wir es mal so. Also Spanien wollte dann auf ein stabileres 4-2-3-1 schalten. Später in der 80. mit den nächsten Wechseln haben sie sogar auf 4-1-4-1 umgestellt. Aber ich glaube, sie hätten besser daran getan, im Konter noch eine 1-gegen-1-Waffe zu haben. Gerade weil Deutschland halt da hinten nur mit 4 Mann abgesichert hat. Gerade weil halt häufig die Spanier dann auch als 1-gegen-1 gegen Mittelstädt kamen, der da dann wirklich sehr, sehr sauber und sehr, sehr gut das auch wegverteidigt hat. Aber auf dem Papier hätte ich jetzt gesagt, so ein Mittelstädt, den will ich mal im 1-gegen-1 richtig fordern mit einem richtig guten Außenspieler. Ja. Und deswegen fand ich, die spanischen Wechsel waren in etwa so suboptimal wie die Aufstellung von Nagelsmann. Also beide Trainer haben halt ihre Fehler gemacht, fand ich.
Ich glaube auch, De La Fuente ist kein Trainer, der gerne wechselt, weil so Guardiola-Stil City, du hast eine Mannschaft, die super funktioniert, du bringst vielleicht in diesem Team mehr als in anderen, die vor allem auch über Leidenschaft kommen, etwas Bruch ins Spiel, weil sich die vielen Einzelkönner erstmal neu sortieren müssen, ihre Rolle finden, Rhythmus finden. Und wenn du als Offensivspieler wie Torres nur deine 3 langen Bälle bekommst, dann kommst du vielleicht auch gar nicht wirklich rein. Nach hinten muss er dann viel mitmachen. Ja, mal vielleicht, aber da die Spritzigkeit gefehlt nach hinten. Ist auch nicht einfach dann für De La Fuente, aber ich glaube, wenn er die Wahl gehabt hätte, hätte er mit 90 Minuten da mit seiner Truppe durchgespielt.
Ja, aber hat er ja nicht gemacht. Also wie gesagt, die Wechsel von Jamal, den fand ich sehr früh einfach. Also kann auch hoffentlich, dass ich hier keinen Quatsch erzähle, weil ich habe jetzt keine Verletzung gesehen oder irgendwas. Die fand ich aber, wie gesagt, sehr früh dafür, wie das Spiel dann auch gelaufen ist. Und dass dann Deutschland hat in der Phase, wo er rausgegangen ist, ich guck mal gerade, 63 Minuten, hatte Deutschland noch nicht dieses totale Übergewicht. Das kam dann erst danach. Sukzessive hat Deutschland dieses totale Übergewicht sich erarbeitet. Da hätte ich anders gemacht persönlich, aber das ist ja auch wieder so eine Klugscheißerei hier.
Auch vor einer Ecke gewechselt, macht man ja eigentlich jetzt auch
nicht. Macht man eigentlich auch nicht, ja.
Gerne. Deutschland muss kurz Luft holen, bevor sie dann zur Schlussoffensive blasen. Andrich leitet sie dann ein. Aber ich würde sagen, jetzt auch, wo wir zu den nächsten Gelegenheiten kommen, es sind weiter geduldige Angriffe. Es ist nichts Verzweifeltes, Überhastetes. Du versuchst schon wirklich eigentlich mit jeder Offensivaktion, mit jedem Angriff einen Abschluss zu finden, was auch gut funktioniert.
Mir hatte Deutschland dann am Ende gut gefallen. Also dafür, dass sie dann diesen hohen Flankenfokus hatten, der ja eigentlich aus taktischer Sicht nicht immer gut ist, weil da bist du ja auch schon immer darauf angewiesen, dass die Flanken gut kommen. Und gerade Flanken aus dem Halbfeld sind sehr, sehr schwer, auch wirklich im Tor unterzubringen. Das wird manchmal unterschätzt, wie schwer es ist, einen Kopfball, der seitlich von hinten kommt, auch wirklich in Richtung Tor zu köpfen. Da kommen wir später nochmal drauf. Aber die Art, wie Deutschland dann auch mit einer Geduld mitgebracht hat, gleichzeitig halt eben die Flügel überladen hat, gerade den rechten Flügel überladen hat, um da in gute Flankenposition zu kommen und auch die Geduld hatten, dann auf die richtige Flanke zu warten. Das hat mir enorm gut gefallen. Und so war das ja auch dann tatsächlich, dass sehr, sehr viele Flanken gefährlich wurden. Dass sehr, sehr viele Flanken auch zweite Bälle dann bei Deutschland gelandet sind. Da war es dann jetzt leider so ein bisschen schade und das hat es ja das ganze Spiel durchgezogen, dass die deutschen Dribbler eben nicht die überragende Form hat in diesem Spiel. Musiala in der ersten Halbzeit aus taktischen Gründen sehr weit weg. Und in der zweiten Halbzeit dann, wenn er die zweiten Bälle bekommen hat, hat er sie eigentlich meistens verloren. Das ist dann auch ein bisschen bitter gewesen. Und auch Wirtz hat ja zunächst nicht diesen riesigen Impact gehabt im 1 gegen 1. Das war so ein bisschen schade. Aber grundsätzlich hat mir dieser Ansatz, wie Deutschland diese Flanken ausgespielt hat und wie Deutschland sich dann das Übergewicht in der letzten halben Stunde erkämpft hat, also auch wirklich erkämpft hat, das hat mir sehr, sehr gut gefallen.
Gerade weil du auch Schwachstellen jetzt ausmachen willst in der spanischen Defensive. Also Cucurella hat dann wirklich mächtige Probleme schon mit Wirtz. Da kommen wir auch zu einer richtig guten Hereingabe, denn die Füllkrug dann nur an den Pfosten setzt, hat gar nicht viel gefehlt. Sie probieren es flach, sie probieren es hoch. Füllkrug ist natürlich ein wunderbarer Abnehmer. Und ja, mit Thomas Müller, wir greifen ein bisschen vor, gleich nochmal auch zu Spanien. Aber es ist die absolute Schlussoffensive und ich glaube, auch wenn es ein Spiel war, wo man sagen könnte, ja, die probieren es noch lange, aber man hatte schon das Gefühl, da fällt noch ein Tor.
Ja, also das war kein Spiel, wo du sagen kannst, Mensch, da ist jetzt aus dem Nichts heraus, haben sie sich irgendwie das Tor erflankt. Du hast ja schon gesagt, Füllkrug an den Pfosten. Havertz hatte auch noch die sehr gute Chance, wo er den Ball übers Tor leicht drüber hebt, aber an einem guten Tag geht er auch rein. Also da hast du eine deutsche Mannschaft gehabt, die sich nach und nach das Übergewicht erarbeitet und auch verdient hat.
Ja, der Spielaufbau und Unai Simon wurden dann gestern keine Freunde mehr. Das hat mich wirklich überrascht über das gesamte Spiel. Auch Spanien wirkte dann zumindest mental sehr belastet. Nochmal zwei Wechsel mit Merino und Oyarzabal, wo du auch merkst, die brauchen 10, 15 Minuten, um überhaupt in dieses Spiel zu kommen. Da war einfach nur dann Personal auf dem Feld mit. Und dann da noch was hinzuzufügen, ja, gerne.
Nee, alles gut. Diese Wechsel halt nur, die haben mich dann auch gewundert. Also, dass du dann diesen Doppelwechsel an dieser Form vornimmst, in der 80. schon. Deswegen, wie gesagt, klar ist ein bisschen blöd gelaufen auch für De La Fuente, dass er da so früh diesen Petri-Wechsel machen musste, dass er auch in der Halbzeitpause schon Nacho bringen musste. Da waren zwei Wechsel weg und ein Wechselfenster war vor allen Dingen auch weg. Aber wie gesagt, dieser Jamal-Wechsel war mir zu früh und dann kam auch dieser Wechsel auch ein bisschen zur Umzeit. Weil so richtig einen Stempel haben sie dem Spiel nicht aufgedrückt und auch nicht im Konter was gebracht. Merino wird dann später noch wichtig, das stimmt, aber grundsätzlich haben die Wechsel Spanien nicht gut getan.
Wir machen fix weiter mit dem Ausgleich, den sich natürlich alle herbeigesehnt haben. Es ist eine Frage der Zeit, aber auch einfach des Willens, weil es eine wirklich Flanke ist von Mittelstädt. Gut, die kann nochmal ins Ausgehen, aber Kimmich holt nochmal alles raus und macht die scharf. Wirtz schießt sich und Deutschland ins Glück. Kann man jetzt vielleicht taktisch wenig sagen, aber einfach genau so ein Produkt, was du dir erarbeitest, indem du es immer weiter versuchst.
Ja, also immer weiter versuchen, immer weiter die Flanken reinschlagen, Flankenqualität war hoch. Diesmal keine Flanke von rechts, also die meisten Flanken kamen von rechts, aber ich weiß gar nicht, wer die Flanke geschlagen hat, war es Mittelstädt, der dann von links diese Flanke diesmal gebracht hat. Einfach mal die andere Seite jetzt anvisiert, hat geklappt, hat sich Deutschland verdient, war gut.
7 Spieler waren auch vorher am Ball, inklusive Neuer, bevor einem Spanier nochmal rankam. Also auch hier diese Geduld, die dafür nochmal gesprochen hat. Beinahe hätte Thomas Müller diese 90 Minuten nochmal die Krone aufgesetzt, weil er den abseits und vorbeigeschossen. Und ja, wir kommen zur Verlängerung. Deutschland in der Verlängerung hatten wir jetzt auch schon lange, lange nicht mehr. Da muss man natürlich diese 90 Minuten ein bisschen ausblenden. Es ist quasi wie so ein Neustart in dieses Spiel.
Ja, ist aber für die Spanier, glaube ich, schwerer, weil Deutschland natürlich dann mit einem sehr guten Gefühl reinkommt, weil Deutschland natürlich sagen kann, Mensch, wir haben diese Verlängerung uns erarbeitet. Und die Spanier müssen sich denken, Mensch, wir haben uns diese Verlängerung reingestümpert. Erstmal dann gut, dass Nagelsmann dann auch sagt, okay, jetzt war die Schlussoffensive, aber jetzt ist Verlängerung, jetzt brauchen wir wieder ein bisschen Stabilität und dann wieder zurückgekehrt ist zum klassischen 4-2-3-1 mit der Einwechslung von Anton für Havertz, war es ja, glaube ich. Ja, dass sie dann halt eben eine defensive Stabilität reingebracht haben. Aber ich muss dann sagen, in den ersten Minuten war ich dann von Spanien beeindruckt, weil die ja eigentlich mit dem mentalen Belastung in diese Verlängerung gegangen sind. Aber die haben sie eher zu einem Erst-Recht-Moment genutzt. Und dann hatten sie auch wieder plötzlich Ballbesitzphasen. Dann hatten sie wieder es geschafft, auch mal den Ball über die Flügel zu zirkulieren zu lassen, auch mal einen Angriff abzubrechen, was sie ja vorher gar nicht getan haben. Und dann fand ich schon, dass sie wieder in das Spiel reingefunden haben, was sie in der Heimstunde zuvor überhaupt nicht geschafft hatten. Kannst du jetzt, wenn du ganz klug scheißen willst, sagen, okay, wieso hat denn Deutschland dann diesen Angriffsfokus beendet? Andererseits halt verstehe ich auch total, dass du nach dem 1-1 dann nicht diesen totalen Flankenfokus beibehältst. Dann kannst du dir auch sehr schnell selber einen einschenken, völlig ohne Not. Also da fand ich dann, meine Reaktion, Anton zu bringen, schon sehr, sehr richtig.
Die Spanier vielleicht auch so mit dieser Madrid-Mentalität wirklich dann wieder zu kommen. Bring mit Rossellou auch ein, der deutsche Teams auch schon gut geärgert hat dieses Jahr. Was ist denn generell zu sagen für eine Verlängerung auf diesem Niveau? Worauf gilt es denn in den 30 Minuten extra am meisten zu achten?
Ja, das ist dann, glaube ich, nur noch ein Spiel des Geistes und ein Spiel des Körpers. Also das ist dann kein Spiel der Taktik mehr. Also es ist natürlich klar, dass dann jetzt kein Trainer mehr in der Verlängerung dann plötzlich eine taktische Variante auspackt, die er vorher nicht ausprobiert hat. Da geht man eher dann zurück zu dem, was die Mannschaft halt kennt, genau wie Nagelsmann das getan hat, zurück zum 4-2-3-1. De La Fuente dann auch, das war dann wieder stärker ein 4-3-3, 4-2-3-1-Ding und nicht mehr dieses 4-1-4-1, was sie davor gespielt haben. Mirino ist dann ein bisschen weiter vorgerückt. Also da ist dann einfach die Abläufe, die man kennt, irgendwie abrufen und dann Frage ist, welcher Körper hält durch? Frage ist, wer hat dann die geistigen Kapazitäten, die Konzentration? Da kannst du dann nicht mehr großartig mit tiefengreifenden Analysen reingehen. Gerade wenn du gesehen hast, da einige Spieler haben sich damit kämpfen und mit Verletzungen über den Platz geschleppt, vor allen Dingen Toni Kroos.
Wir schließen die ersten 15 Minuten ab. Wir gehen rein, das letzte Mal Luft holen an diesem Abend mit der zweiten Halbzeit der Verlängerung und einer Szene in der 106. Minute ist es dann bereits, über die noch viel gesprochen werden wird, ein Handspiel von Cucurella, was Taylor durchlaufen lässt und auch keine Sache für den VAR werden würde. Wie hast du das denn gesehen?
Ja, ich habe nicht an der Medienschulung der UEFA für Journalisten vor dem Turnier teilgenommen. Die Journalisten, die teilgenommen haben, berichten, dass genau so ein Handspiel da vorkam und es da genau zu solchen Handspielen hieß, die UEFA möchte eigentlich nicht, dass diese Handspiele gepfiffen werden. Wenn ein Spieler halt ganz klar den Ball den Arm Richtung Körper zieht, wenn da keine Spannung drauf ist, wenn der Schuss halt so hart ist. Für mich mit meiner Bundesliga-Erfahrung und dem, was ich ja auch weiß, was bei diesem Turnier schon gepfiffen wurde, ist das ein Elfmeter. Also da müssen wir jetzt, glaube ich, keine tiefengreifende Diskussion aufmachen. Das ist ein Elfmeter, die Hand geht zum Ball, die Hand blockt einen Schuss, der Richtung Tor geht. Das sollte ein Elfmeter sein aus meiner Sicht. Kann man darüber diskutieren, ob es überhaupt für Handspiele Elfmeter geben muss, aber dann würden wir jetzt eine viel zu große Diskussion aufmachen. Aber grundsätzlich ist das eine Fehlentscheidung für mich gewesen.
Wir hatten unsere Schiri-Experten, die dann wirklich noch verteidigen wollten, diese Entscheidung rechtfertigen, was natürlich nach Regularien das eine ist, aber wenn du es immer wieder so pfeifst, und ich glaube, in dieser Szene gibt es eigentlich dann keine zwei fußballerischen Meinungen, wenn du es die letzten Jahre dir anschaust. Worüber man natürlich noch sprechen muss, ist, ob es vorher eine Abseitsposition war von Füllkrug. Wir werden es nie komplett wissen, weil es nicht aufgeschlüsselt wurde, und es ging ja auch mit Einwurf weiter und nicht mit einem Freistoß.
Ja, wobei, das ist ja auch völlig gerecht. Der VAR darf da nicht einfach eingreifen und sagen, es war abseits, sondern der VAR checkt die Szene und wenn es dann abseits war, sagt er, nee, es gibt nichts zu checken. So, also das, so funktioniert das ja. Aber ich bin mir da sehr sicher, die UEFA hat, glaube ich, die Diskussion mitbekommen, wenn es da ein auflösendes Bild gäbe, wo der dieses kalibrierte Linie ganz klar feststellt, das war abseits, hätten sie das online schon gespielt. Da bin ich mir sehr sicher, weil das würde ja jede Diskussion im Keim ersticken, wenn man dann sehen würde, okay, shit, war abseits, da kann gar kein Elfmeter entstanden sein.
Ja, ein wirklich großer Nachgeschmack dann für diese Verlängerung, in der Groß dann stehend K.O. ist, Deutschland wissen weit im Aufwind bleibt und noch ein paar Abschlüsse hat. Unai Simon rettet einmal noch toll gegen Füllkrug, so ein Kopfball. Und dann allerdings der Schlusspunkt für diesen Abend, das 2:1 für Spanien. Es ist wieder Dani Olmo, der Leipziger. Er findet Merino in der Mitte und wunderbarer Kopfball gegen Rüdiger, der seine Füße nicht mehr ganz sortieren kann. Und das ist einfach auch viel Willensstärke auf spanischer Seite und genau das, was sie auch schon zu vielen Erfolgen gebracht hat.
Ja, aber jetzt komme ich tatsächlich mal ins Schwärmen, auch wenn das deutschen Fans wehtut und auch wenn das natürlich aus deutscher Sicht traurig ist, aber aus Sicht des Fußballs muss man da ins Schwärmen kommen, weil Merino in der 119. Minute eines Spiels diesen Kopfball setzt. Das ist lehrbuchmäßig und das ist besser als lehrbuchmäßig. Der Ball kommt mit leichtem Einschlag, mit leichtem Drall von der Seite. Das ist sowieso schon schwer zu nehmen. Der kommt auch leicht von hinten. Er steht schon eine Sekunde, bevor der Ball kommt, in der Luft. Also er steht wirklich schon mustergültig und schafft es dann, den Ball gegen die Laufrichtung des Torwarts direkt in den Winkel zu setzen. Das ist ein Kopfball der Extraklasse. Das ist ein Kopfball, den kriegt nicht jeder hin. Das ist keine 0-15-Chance. Da kannst du auch sagen, ja, aber er steht frei. Aber der Ball kommt so. Also versuch das mal, den Ball so und dann auch noch den Drall des Balls mit deinem Kopf zu verändern, dass der in den Winkel einschlägt. Das ist technisch Wahnsinn und das ist ein wahnsinnig gutes Tor. Ist auch eine super gute Flanke von Dani Olmo, der vorher auch schon, der war so ein bisschen, der ist zwar erst in Anführungszeichen erst eingewechselt worden in der 5. oder 6. Minute, aber der war auch stehen K.O. Und dass der dann noch diese Flanke ausschüttelt und Merino diesen Kopfball, kannst du der deutschen Mannschaft keinen Vorwurf machen, kannst du nur sagen, herzlichen Glückwunsch Spanien, dass ihr so einen Kopfball reinsetzt in der 119. Minute. Und am Ende war es halt dann wieder ein spanischer Kopfball wie 2010 bei der Weltmeisterschaft, der uns dann rausschickt.
Unabhängig davon, wer so ein Tor schießt, ich glaube, für solche Kopfbälle schauen wir einfach Fußball. Es ist einfach alles perfekt. Auch kann man darauf achten, wie sich Merino frei macht. Also ist ja, kommt ja nicht von ungefähr, dass er da den Abstand zu Rüdiger hat. Es hat einfach da alles gepasst für Spanien. Vielleicht nicht dieses Glück in der Situation, weil es einfach klasse ist, aber insgesamt das Quäntchen, was dann mehr auf spanischer Seite ja geschlagen hat und wie gesagt, perfekter Kopfball. Deutschland kann sich davon nicht mehr erholen. Wir kürzen das hier etwas ab. Es sind nochmal Chancen, es ist nochmal viel Zittern, aber es reicht nicht und so scheidet Deutschland aus diesem Turnier aus. Ja, was hast du dir da gedacht? Jetzt ist es vorbei erstmal wieder.
Ja, es ist vorbei. Es war ein 50-50-Spiel und wenn der Schiedsrichter da Elfmeter pfeift, dann kann es auch gut sein, dass die Spanier sich nicht mehr von diesem Elfmeter erholen und Deutschland da weitergeht. Das war wirklich ein 50-50-Spiel. Wenn man über solche Entscheidungen dann so viel diskutieren muss, dann zeigt das ja auch immer, wie knapp so ein Spiel war. Und das hat in beide Richtungen ausgehen können. Und nach dem anfänglichen Ärger ist dann auch dieser Gedanke gewichen, dass es schon was Besonderes ist, dass diese Mannschaft, die vor einem Jahr komplett am Boden lag, also während Spanien die Nations League gewonnen hat, zwar am Elfmeterschießen, aber sie haben sie gewonnen, hat die deutsche Nationalmannschaft 0-2 gegen Kolumbien verloren. Also das ist schon ein Wahnsinn, dass wir es innerhalb eines Jahres geschafft haben, da aufzuschließen und ein Spiel zu provozieren, das bis zur letzten Minute so spannend ist. Dementsprechend überwiegt da der Stolz. Ich habe ja schon gesagt, ich bin mit nicht allem einverstanden. Ich fand, die deutsche Mannschaft hat sich auch selbst zuzuschreiben. In der ersten Halbzeit hätte Spanien einige Sachen angeboten, die eine bessere deutsche Mannschaft vielleicht genutzt hätte. Aber grundsätzlich kann man mit dieser Leistung im Turnier, finde ich, zufrieden sein und am Ende ein 50-50-Spiel gegen Spanien zu verlieren, da muss man nicht den Kopf in den Sand stecken, so rum.
Damit ich auch nochmal das hungrige Phrasenschwein etwas fülle, man kann es vielleicht sagen, Deutschland hat verloren, aber Deutschland ist eben nicht gescheitert, gerade wenn du dir anschaust, wo sie herkommen. Und vielleicht muss man es auch am Ende so sagen, besser kannst du nicht verlieren, weil es einfach eine Leistung ist, wo wir auch dann nochmal zu kommen. Es reicht wohl gegen jedes andere Team, um den Einzug ins Halbfinale klarzumachen. Nur hat jetzt eben Spanien gewartet. Und man muss ja sagen, Spanien muss auch wirklich alles aufbringen dann am Ende, um diesen Halbfinaleinzug perfekt zu machen. Hier vielleicht noch kurz, ich hatte einen Tweet gelesen. Deutschland hatte seinen Bayer Leverkusen-Moment, Spanien seinen Real Madrid-Moment. Sind es denn eben diese späten Tore, die Fußballspiele mehr denn je entscheiden können und ja auch immer wieder tun?
Ja, also das ist ja eine Auffälligkeit, dass Mannschaften eben bis zum Ende immer noch Gas geben können, auch diese Qualität haben, sich dann diese Chancen nach und nach zu erarbeiten, dass das auch keine Zufallsprodukte dann sind. Wir haben ja bei beiden Toren jetzt dann durchaus auch analytische Punkte gefunden, was da gut gelaufen ist für die Mannschaften. Das waren ja nicht, wir flanken einfach blind sinnlos rein, sondern die Spieler haben sich gut freigemacht, die Spieler haben gute Flanken geschlagen und dann auch den Ball gut versenkt. Also dementsprechend, ja, also ist schon so ein allgemeiner Trend, den man beobachten kann aktuell. Vielleicht auch an der besseren körperlichen Ausbildung der Spieler, dass die auch einfach mehr Kraft haben.
Um jetzt noch die letzten Worte zu dem Spiel konkret zu verlieren. Wir sind ja die Meister des Konjunktivs. Was wäre denn dein Gefühl gewesen für ein Elfmeterschießen? Weil ich glaube, die Antizipation dafür war schon sehr groß.
Ja, aber ich glaube, das wäre nicht gut ausgegangen für die deutsche Mannschaft. Also das ist eine reine Gefühlsfrage, aber gerade wie Spanien ja auch nach dem späten Gegentreffer dann in der Verlängerung zurückkam, ich hatte schon das Gefühl, dass die ein bisschen abgezockter sind als das deutsche Team. Und ich glaube, in dem Elfmeter-Moment, da wäre sehr viel auf den Spielern gelastet. Da hätten auch ein paar Spieler dann Elfmeter schießen müssen, die mit dieser Last vielleicht nicht ganz hätten umgehen können.
Einige Zahlen zeigen nach dem Spiel noch, wie ausgeglichen war, was auch gerade Zweikämpfe betrifft oder Aktionen in den gefährlichen Zonen. Auch haben beide Teams über 150 Kilometer abgerissen. Das ist einfach eine wahnsinnige Zahl, unfassbar intensiv. Am Ende waren es 33 Flanken, also sind nochmal 27 raufgekommen von Füllkrug. Und ja, die deutsche Mannschaft muss jetzt mit diesem Ergebnis klarkommen. Und auch ein ganz besonderer Spieler, Toni Kroos, der sein letztes Spiel, sein Profispiel gemacht hat. Das hast du schon realisiert vielleicht?
Ja, es ist ja ein Fakt, also das Realisieren. Es war immer klar, dass wenn Deutschland rausfliegt, dass Kroos sein letztes Spiel gemacht hat. Man hätte ihm natürlich gewünscht, dass er mit einem Triumph abgeht. Er hat jetzt nochmal in dieses Spiel alles reingeworfen und dann auch am Ende mit seinen Krämpfen sich wirklich durchgebissen. Aber es war auch völlig klar, dass das passieren kann. Und das ist jetzt ja auch keine Niederlage gewesen, auch wenn wir über den Elfmeter natürlich diskutiert haben. Aber es war keine unverdiente Niederlage. Spanien hat sich den Sieg schon verdient. Das kann so ausgehen, das Spiel. Und dementsprechend kann man Kroos keine Vorwürfe machen. Er kann sich selber keine Vorwürfe machen. Und das ist dann trotzdem ein würdiges Ende einer langen und erfolgreichen Karriere.
Es war ein Heimturnier. Wir haben schon vor dem Turnier viel darüber gesprochen, was das für eine Wirkung jetzt haben kann. Auf einem, glaube ich mal, gemeinsamen deutschen Weg, der noch absolut nicht am Ende ist. Und wir gesprochen haben, ob diese EM jetzt vielleicht einen Ticken zu früh kommt, dieses Heimturnier, dieser Druck. Ich würde aber nicht sagen, dass die Euphorie abebbt, die jetzt wirklich so entfacht wurde. Ich glaube, alle freuen sich schon jetzt auf die nächste Gelegenheit, sich zeigen zu können. Also auch wenn es jetzt im Viertelfinale Schluss war, aber das ist wirklich der Startpunkt vielleicht für wirklich ja gute Jahre.
Ja, das wollen wir hoffen. Ich will die Euphorie insofern ein bisschen dämpfen, dass diese Mannschaft, wir haben ja gerade über Kroos Abgang geredet, der dann ein wichtiger Teil dieser Mannschaft war, die wird nicht mehr so zusammenspielen. Also auch andere Spieler sind auch nicht mehr die Jüngsten. Da bin ich gespannt, wer dann noch dabei ist. Da muss man jetzt wieder bei Null anfangen, aber hat ja jetzt auch noch 2 Jahre Zeit. Und der Kern der Mannschaft und auch viele Schlüsselspieler, die haben noch ihre besten Jahre vor sich. Und wir haben ein gutes Turnier gespielt, aber sicherlich Musiala, Wirtz, denen ist so viel zuzutrauen, dass die auch noch ein besseres Turnier spielen können als das, was sie jetzt gespielt haben. Und das macht mir Hoffnung für die kommenden Jahre. Und vor allen Dingen, dass wir jetzt diese Negativität, die in den letzten Jahren natürlich drin war in der Nationalmannschaft, wo man doch ganz ehrlich sein muss, das hatten sie sich mit ihren Leistungen selbst zuzuschreiben gehabt. Aber diese Negativität hat man jetzt endlich abschütteln können. Und jetzt ist entweder so ein bisschen die Lust auf die Nationalmannschaft da, die uns auch zu Ergebnissen tragen kann und die dann auch hoffentlich 2026 dafür führt, dafür sorgt, dass wir weiterkommen als nur bis ins Viertelfinale.
Ich würde sagen, wir schließen das deutsche Turnier mit den Worten von Julian Nagelsmann, der geweint hat: Es tut weh, dass man jetzt 2 Jahre warten muss, bis man Weltmeister wird. Das ist, glaube ich, ein gutes Credo, nachdem wir uns dann auch auf die WM vorbereiten können. Auch wenn wir jetzt schon gut dabei sind, lass uns einfach nochmal ganz, ganz fix auf die anderen Spiele der EM schauen, worauf wir dann natürlich auch weiter unseren Blick werfen werden. Du warst gestern noch ein bisschen unterwegs. Ich kann dir sagen, Portugal gegen Frankreich, du hast nicht allzu viel verpasst. Also
ich habe bisher tatsächlich, ich muss jetzt direkt danach mich an das Spiel machen. Ich habe davon noch gar nichts gesehen, keine Minute gesehen. Ich habe mich auf Deutschland gegen Spanien gestürzt. Da müsstest du jetzt den Part übernehmen zu dem Spiel.
Also das Ergebnis kennst du hoffentlich schon. Du kannst eigentlich den Cursor nehmen und so 120 Minuten vorschieben. Frankreich hat mir wieder nicht gefallen. Es war wieder zu viel Fokus auf Umschaltsituationen. Defensiv stehen sie gut, das kann man schon nicht anders sagen. Portugal mit ein paar Gelegenheiten, Ronaldo nochmal mit ein paar Freistößen in die Mauer oder in den Nachthimmel. Es war kein gutes Spiel, vor allem nicht, was dieser Bühne würdig war. Und wenn man bedenkt, dass Deutschland mit so einer Leistung ausscheidet und eines dieser Teams weiterkommt, okay, ist so. Und am Ende hat halt Frankreich im Elfmeterschießen einfach die Nase vorn, weil sie noch ein bisschen abgezockter sind. Ich glaube, Sie kommen jetzt ohne eigenes geschossenes Tor aus dem Spiel ins Halbfinale und ich kann mir schon vorstellen, dass sie das auch bis zum Titel durchziehen können. Also für das Spiel gegen Spanien, da wird auch Spanien auf diesen Anti-Block von Fußball stoßen. Da werden die nicht viel Spaß mit haben.
Ja, vor allem Spanien hat ja jetzt noch ein paar Sperren. Carvajal mit seiner roten Karte können wir einmal noch erwähnen. Lenormand ist, glaube ich, auch gesperrt für das Halbfinale. Genau. Morata auch, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe.
Nein, kann schon sein, ja.
Aber Pedri wahrscheinlich verletzt dann auch. Also das tut mir super leid, weil das kann gut sein, dass das vorgezogene Finale überhaupt kein vorgezogenes Finale war, sondern dass wir am Ende Frankreich im Finale sehen. Aber wie gesagt, ich habe das Spiel nicht gesehen. Ich kann jetzt nicht beurteilen, wie gut oder schlecht Frankreich war.
Heute stehen noch zwei sehr interessante Spiele an mit England gegen die Schweiz und Niederlande gegen Türkei. Sag mal da dein Bauchgefühl, wer sich da durchsetzen könnte und was wir von den Spielen erwarten.
Also von den bisherigen Spielen ist die Schweiz klar favorisiert gegen England, so seltsam das klingen mag, aber die Schweiz hat viel bessere Leistungen gezeigt. England hat sich ja zusammengegurkt ein. Was man jetzt aus England aber hört, ist, dass Southgate über eine Dreierkette wohl nachdenkt. Das würde die Karten, glaube ich, nochmal ganz neu mischen. Das könnte auch vielleicht bei der Schweiz für ein paar Zuordnungsprobleme sorgen, gerade wenn Saka eine Außenverteidigerrolle spielt. Mhm. Deswegen bin ich da noch unentschlossen, obwohl von den bisherigen Leistungen ist die Schweiz hier klarer Favorit. Aber ich glaube, England hat Potenzial, noch besser zu werden. Und Niederlande gegen Türkei, auch da muss man sagen, von den Namen her ist natürlich die Niederlande Favorit. Haben mir aber auch, da bist du ja noch mehr Experte als ich, haben mir im Ballbesitz zuletzt gegen Rumänien besser gefallen, aber immer noch nicht gut. Und das ist, glaube ich, gegen die Türkei wichtig. Die Türkei wird wieder alles reinwerfen. Aber auch mit den Sperren gerade sehe ich da durchaus Niederlande als Favoriten.
Ja, ich würde da bei dir mitgehen. England, Schweiz für mich auch so ein Klassiker für Verlängerung nochmal. Also da wird vielleicht auch keine Mannschaft so komplett das Risiko gehen. Niederlande habe ich ein ganz gutes Gefühl jetzt einfach, weil die Türkei, glaube ich, auch kaputt ist, ziemlich platt mit Sperren. Es wird definitiv ein Kraftakt. Da muss dann am Ende die taktische Finesse entscheiden. Das schauen wir uns dann alles bei Zeiten an. Ich bitte dich jetzt um dein Schlusswort. Und auch wenn Deutschland jetzt ausgeschieden ist, aber hast du vielleicht nochmal so ein persönliches Highlight der letzten Tage, einen tollen Moment jetzt zu dieser EM, die sich langsam dem Ende neigt?
Ich habe gerade mit der deutschen Mannschaft wieder eine Connection aufgebaut. Ich glaube, so geht es ja vielen in unserem Land, dass man das Gefühl hat, da ist eine Einheit entstanden, auch die Aktion neben dem Platz, sei es, dass sie Bäume gepflanzt haben oder sich in voller Montur ins Wasser gestürzt haben. Das hat mir sehr gefallen und das hat, glaube ich, auch so eine das wird auch ein bisschen bleiben vom Turnier, dieses Gefühl des Zusammengehörens, dass die deutsche Mannschaft wieder versprüht hat, dass die deutsche Mannschaft wieder verströmt. Das gefällt mir.
Das war's für Deutschland bei diesem Turnier. Es wird weitergehen an alle, also Kopf hoch. Da kommen noch viele, viele gute Jahre und Turniere und damit machen wir auch hierzu. Es ist dann doch ein kleiner Rekord geworden. Wir haben mal die Stundenmarke geknackt, aber wir behalten natürlich die EM auch für euch weiter im Auge. Und ich würde sagen, vielen, vielen Dank dir, lieber Tobias. Es war mir bis hierhin eine Freude mit, ich sag mal, unserem Finale, Prestige-Finale, nein. Wir haben alles weiter für euch im Auge und wir freuen uns auf die nächsten Tage. Danke dir, lieber Tobias.
Ja, danke dir.
An alle euch da draußen, wir sehen und hören uns bald wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.
Ohio Football Fans, picture this. You bet on your favorite player to score the first touchdown, and he throws an awesome block so his teammate can score instead. If this happens, BetMGM wants to give you another chance at the end zone. With BetMGM's second chance promotion, you'll get your stake back if your first touchdown scorer scores second instead. That's right. Bet on any pro football player to score the first touchdown of the game. If you're right, you win. If your player scores second, you get your stake back in cash. Everyone knows the most exciting part of football is the score. With BetMGM's second chance promotion, you have a chance to keep the fun going even after the first player crosses the goal line. Plus, you can enjoy second chance all season long. Place a first TD scorer wager today. BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. 21 plus and present in Ohio, subject to eligibility requirements. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER in partnership with MGM Northfield Park.
New Balance recently announced the addition of All-American Cooper Flagg to the NB family, joining Cameron Brink and an elite player roster in the brand's mission of growing the game with the next generation of athletes. In part of New Balance's ongoing commitment to supporting athletes off the court, the Boston-based brand plans to work with Cooper on community initiatives in his home state of Maine. To shop the two-way V5, Hesse Low V2, and all new Balance basketball products, visit newbalance.com today.